Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Der Sport schreibt 1000 Geschichten. Mindestens drei hören Sie in den folgenden 25 Minuten. Es geht um Springer und Läufer, Dame und König. Klar, es geht um Schach, aber in spezieller Form. Da wäre das traditionelle Fernschach, das im digitalen Zeitalter vom Aussterben bedroht ist, gleichzeitig aber als Blitzfernschach am Rechner wieder aufersteht. Und da wären die besonderen Geschichten von Fritz, dem Fernschach-Weltmeister aus der DDR, oder von Frank, der seinen Gegner bei einem Fußballspiel fand. Aber es geht auch anders. Online gegen Großmeister. Fernschach ohne Briefporto. Ein Nachspielfeature von Fritz Schütte.
Ich habe mit 13 Jahren begonnen, Schach und Fernschach zu spielen und habe niemals aufgehört. Ein Fernschachspieler sagte mal, für einen Fernschachspieler ist das ganze Leben eine ununterbrochene Partie Schach.
Die Niederlage im Fernschach, die tut richtig weh, weil man da vielleicht ein, zwei Jahre Arbeit reingesteckt hat, vielleicht sogar auf Gewinnstand. Man macht einen dummen Fehler, manchmal durch Übereilung, weil man schnell noch den Zug wegschicken will, dass die Partie im Eimer nicht.
Was soll ich schreiben? Mir fällt nichts ein. Fernschachspielern geht der Stoff nie aus.
Irgendwo steht da drin jetzt 83, 84, Gladbach, Banská Bystrica, da war ich gewesen.
In der DDR war Grenzüberschreitendes beliebt. Und schon die Suche nach einem Fernschachgegner jenseits des Eisernen Vorhangs abenteuerlich. Wie viele Jugendliche seiner Generation ist Frank Vogt aus Ost-Berlin bedingungsloser Fan von Borussia Mönchengladbach und freut sich, als seine Borussia im UEFA-Cup erstmals auf einen DDR-Club trifft.
Hier ist es, in Magdeburg. Hier, das ist das Datum, 16. September 81. 3-1 verloren. Aber Rückspiel 2-0, damit ist Gladbach weitergekommen.
Der 16. September ist ein Mittwoch. Frank reist einen Tag früher an und kauft auf, was er an Karten bekommen kann.
Am nächsten Tag bin ich dann, das war das Vereinscasino von Magdeburg. Und da habe ich mir dann still in so einer Ecke gesetzt und dann gewartet.
Es dauert nicht lange, bis jemand ihm, hast du noch eine Karte, zuraunt. Ja, aber die ist für meinen Freund. Ich weiß nicht, ob der noch kommt.
Würdest du denn die verkaufen? Ja, wenn er nicht kommt, könntet ihr die machen. Aber ich muss noch warten. Und dann habe ich den die ganze Zeit beobachtet. Weil wegen Staatssicherheit und alles, die waren ja da auch unterwegs. Und dann habe ich dort für gut befunden, den Menschen. Und dann kam er dann nach einer halben Stunde wieder und dann habe ich sie ihm verkauft.
Und so geht es munter weiter.
Die letzten Karten waren dann Wessis gewesen. Und das war auch Westgeld dann.
Hinter der Tribüne entdeckt Frank einen Würstchenstand.
Und da stand Ketchup, Wurst oder irgendwas für unsere Gäste. Für unsere Gäste. Und das haben sie so ein bisschen unterstrichen. Das war also folgerichtig nur für Westgeld.
Bisher erst eine wirklich gute Möglichkeit für die Gastgeber, für die Nummer 6, für Vorstopper Mewes.
Das Westfernsehen überträgt die Partie live.
Für den FC Magdeburg.
Die Stasi schirmt den Gästefanblock ab.
Steinbach ist das hier. Einer der Mittelfeldspieler.
Ja, dann bin ich dann kurz vor der Pause rumgelaufen, bis zu dem Würstchenstand.
Und der Halbzeitpfiff, 2-0 führt der FC Magdeburg also, bleibt zu hoffen.
Gladbach-Fans in ihren T-Shirt kamen dann die Treppe so runter und da habe ich mir eingereiht. Konnte ja meine Wurst in Westfeld bezahlen. Dann sind die wieder hoch und wurden aber gefragt, na, schmeckt die Wurst? Oben diese Jungschen von der Staatssicherheit, die wollten jetzt den Dialekt hören, dass es auch wirklich Gladbach-Fans sind. Da habe ich schnell abgebissen und dann haben sie auch die gleiche Frage gestellt, Sicherheitsfrage, na, schmeckt denn die Wurst? Ich habe und dann war ich drin.
Mill, der heute doch eine etwas enttäuschende Leistung bot, er hat sicher in Mewes einen robusten, energischen Gegenspieler.
Und dann habe ich mir nach einer Viertelstunde umgeschaut, alles ruhig und dann bin ich mit meinem Nachbarn in Gespräch gekommen. Dass ich Ossi bin, Berliner, so ja, das war gut.
Und das 2-1. Ringels, der Torschütze.
Na, haben wir uns unterhalten. Der kam aus Bonn. Ne? Da haben wir so ein bisschen erzählt und da sind wir auf das Fernschach gekommen. Spielst du Schach? Also, was man so fragt. So, ne? Da haben wir Fernschach gespielt über die Jahre. Und dann wurde das Geschehen abgebrochen ohne Brief, ohne Telefonat, gar nicht. Ich habe dann noch zweimal geschrieben, aber kam dann keine Antwort mehr zurück.
Für Frank ist die Bundesrepublik bis zur Wende unerreichbares Terrain. Dann kommt die Einladung nach Mönchengladbach. Sein Fernschachpartner ist im Bonner Außenministerium beschäftigt. Eines Tages wurde er nach Ostkontakten gefragt.
Und da haben sie gesagt, er muss das unterbinden, weil die Briefe werden alle fotografiert für die Staatssicherheit. Dem war dann auch so gewesen, als ich dann meine Akten dann aufgemacht habe.
Das Wichtigste hat Frank fotokopieren lassen.
Ich hatte viele Seiten.
Der Vater war Chauffeur, die Stiefmutter Sekretärin, beide im Staatsdienst.
Als ich da hingegangen bin in der Normannenstraße, da habe ich aufgeklappt und dann beim eigenen Schriftstücken sind mir da ein bisschen die Tränen gekommen. Ne? Weil ich dann, so weit konnte man nicht denken, was da alles, was sie alles wissen. Ist halt so gewesen. Ja.
Säuberlich archiviert vom MFS, der Briefwechsel mit dem Fernschachpartner vom westdeutschen Außenministerium.
War ein spannendes Spiel gewesen. Also ich meine, die Züge werden sie da nachgespielt haben. Ne? Alle schön mit Handschuhe angezogen, damit ja keine Fingerabdrücke auf den Briefen entstehen weiter. Und dann wird der Brief gelesen. Wenn da so eine Züge drin sind, kann ich mir vorstellen, dass sie dann ein Schachbrett aufgebaut haben und schauen, ob da Züge sind oder verdeckte Botschaften.
Nach der Wende verliert sich der Kontakt. Über Fernschach hinaus gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Unzählige Briefe aus dem westlichen Ausland waren adressiert an Fritz Baumbach, den Fernschachweltmeister aus der DDR.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da was überwacht wurde, obwohl wir auch natürlich mit Western Text immer mit drauf hatten. Wahrscheinlich haben sie gedacht, die Leute, die Fernschach spielen, sind ohnehin verrückt, die sind ungefährlich.
Fritz Baumbach ist mittlerweile 83, wohnt in Berlin und spielt noch immer Fernschach. Jetzt allerdings am Computer.
Gehen wir hier ran und werde mal eine aktuelle Partie hier aufrufen, wo ich gerade ganz schlecht stehe. So, das ist die Stellung, wo ich jetzt am Zuge bin. Hier sind meine kleinen Helfer.
Mit der Maus zeigt er auf die Icons auf dem Monitor. Houdini und Stockfisch sind Schach-Engines.
So, du machst den Stockfisch an. Hier unten sind die Züge, die er machen würde. Der analysiert jetzt richtig schnell. Das geht auch ruckzuck hier. Und die Partie ist in der Tat auch für mich verloren. Da hat sie auch einen Springer, ich habe keinen. Also die habe ich, oder er hat gut gespielt, würde ich einfach mal sagen.
Fritz Baumbach spielt mehrere Partien parallel. Gegner findet er auf Fernschachservern, zum Beispiel dem des Deutschen Fernschachbundes.
Man loggt sich ein, guckt, ob der Gegner gezogen hat. Wenn ja, hat man dann 3 Tage Zeit, je nachdem. Manche haben auch 5 Tage, um seinen Antwortzug abzuschicken. Es schleicht sich bei dieser Computerunterstützung ein, dass man nach der Partie, selbst wenn man sie gewonnen hat, nicht mehr so die richtige Freude empfindet, weil man nicht weiß, was hat man eigentlich selber geleistet und was hat die Blechkiste geleistet.
Früher wälzte Fritz Baumbach nächtelang Schachliteratur und hoffte, der Gegner würde seine Taktik nicht durchschauen.
Und dann hat man gewartet, meinetwegen 14 Tage, bis der Zug kam. Und ich weiß noch mal, wie ich dann im Briefkasten war. Und das heißt, durch die kleinen Ritzen schon dessen Schrift. Und da ist natürlich ein ganz spannender Moment. Dann macht man den Briefkasten auf, guckt vorsichtig rauf. Aha, er hat es nicht gesehen. Du wirst die Partie gewinnen.
Fernschachspieler sind geduldige Tüftler, können ihr Wissen, wenn sie dem Gegner gegenüber sitzen, aber oft nicht aufs Brett bringen. Fritz Baumbach war eine Ausnahme.
Ich hatte mit 35 Jahren meine beste Zeit, war DDR-Meister und habe in der Olympiade mitgespielt. Und die beste Fernschachzeit kam mit 50.
Kurioser Höhepunkt seiner Karriere war die 10. Fernschach-Olympiade. Sie begann 1988 und als sie 7 Jahre später endete, existierte der Staat, für den die Mannschaft angetreten war, schon einige Jahre nicht mehr. Die letzte DDR-Medaille rückte Fernschach kurzzeitig ins Rampenlicht.
Und da war also gewaltiger Andrang an Leuten, die das miterleben wollten. Das war in Magdeburg, hat es stattgefunden. Das haben wir extra noch organisiert. Also es war ein ganz großer Bahnhof bei dieser Bronzemedaille. Dann 3 Jahre später haben wir Gold gewonnen als gemeinsame Mannschaft. Und nur der Reporter der Magdeburger Volksstimme war da.
Ob per Brief oder am Bildschirm, Fernschach ist zeitaufwendig. Fritz Baumbach hat Familie und arbeitet immer noch als Patentanwalt. Heute spielt im Grunde Computer gegen Computer. Und wer keinen Bedienungsfehler macht, hat gute Chancen auf ein Remis.
Und viele prophezeien ja auch schon, dass das Schachspiel dem Ende sich nähert, den Tod letztlich erleiden wird durch die Computer. Fernschach sowieso, da bin ich auch der Meinung, Fernschach wird langfristig, hat es keine Chance. Wenn bloß noch alles Remis wird, das ist auch langweilig. Das spielen die Leute auch nicht mehr, haben keine Lust mehr dazu.
Warum nicht einfach die Bedenkzeit verkürzen? Blitzfernschach. Das Internet macht es möglich. Es ist Dienstagnachmittag kurz vor 5. Die Fenster des Büros in Hamburg sind abgedunkelt. Jan Gustafsson streift ein Sakko über und nimmt hinter dem Schreibtisch Platz. Kamera und Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet. Der Kaffeebecher gefüllt.
Lampenfieber hält sich in Grenzen. Wobei Shows natürlich schlecht werden können trotzdem, wenn ich nichts zu sagen habe oder häufig bin ich auch einfach müde.
Jan Gustafsson ist 39, mehrfacher Blitzschachmeister und Mitbegründer der Webseite Chess24.
Also man kann spielen, man kann sich Lehrvideos angucken, man kann die großen Turniere verfolgen. Wir machen viel Live-Kommentare zu allen großen Turnieren, die so stattfinden in der Schachwelt. Also wir hoffen, dass es für alle Schachinteressierten was anzubieten.
So, jetzt geht's los. So, Sportsfreunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, lang erwarteten Sendung Geschwätzblitz, die unglaublich populäre Show in der Chess24 Premium-User, die große Ehre haben, gegen einen Großmeister, ich würde sagen, in den besten Jahren anzutreten.
Auf dem Bildschirm prüft Jan die Anmeldung.
Was gibt sonst noch? Ihr kennt die Regeln, fordert mich heraus zu einer Partie 5 Minuten Schach. Und solltet ihr Chess24 Premium-Mitglieder sein, haben wir vielleicht die große Ehre, gleich gegeneinander zu spielen.
Die Wahl fällt auf Top-Schachspieler, der jetzt irgendwo da draußen am Rechner sitzt.
Bist du da, Top-Schachspieler? Ist auch ein ambitionierter Username, muss ich sagen, ne? Sich selber Top-Schachspieler zu nennen. Also selbst mit meinem gigantomanischen, ist das ein Wort, Ego, würde ich das glaube ich nicht machen.
Schlagfertiger Humor, ohne überheblich zu sein. Jan Gustafsson kommt bei Schachfans gut an. Er war zweimal deutscher Jugendmeister, dann in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, spielt in mehreren europäischen Ligen und ist immer noch Nummer 2 der deutschen Rangliste.
Es gibt, glaube ich, viele Leute, die vom Schach leben, aber nicht nur als Spieler, sondern dann die Training geben, das ist sehr populär, oder schreiben, die also im Umfeld vom Schach tätig sind, so als reine Spieler. Ist schwer zu sagen, ich würde sagen, so 50 Leute auf der Welt können gut davon leben, die Top 10 sehr gut und darunter, ja, wird schwierig. Oder was heißt schwierig, aber...
Jan Gustafsson hat seinen Gegnern tausende Stunden Schach voraus. Er fasst Situationen mit einem Blick und muss nicht grübeln.
Nicht ständig, aber es kommt schon vor. Ich habe auch ein Handicap, weil ich nebenbei noch Blödsinn rede und mich nicht voll auf Schach konzentriere. Aber es gibt auch viele starke Nutzer natürlich.
Oh, mir fällt wieder nichts ein. Es ist frustrierend, wenn man so unkreativ ist wie ich.
Es macht Spaß, dem Großmeister beim Denken zuzuhören.
Springer E4, kommt er schon wieder da angehoppelt. Ja, komm, gib her den Lachs.
Der Gegner hat gehörig Stress.
20 Sekunden, Panther Chess. Jetzt nicht nervös werden in so einer Situation, ganz wichtig. Noch ist alles drin, du musst nur die Ruhe bewahren. Und Panther Chess gibt sich geschlagen. Ich weiß nicht, gute Partie von Panther Chess.
Nach anderthalb Stunden tut der Kaffee seine Wirkung.
Oh, ich muss echt. Bitte verliere schnell auf Zeit, denn ich muss diese Partie wegen eines akuten Bedürfnisses schnell beenden. So, was ist hier los? Wie kann ich jetzt möglichst viel Verwirrung stiften? Fühle mich ein bisschen schlecht jetzt. Aber nicht schlecht genug, um diese Show nicht a tempo zu beenden und mein Bedürfnis nachzukommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Blitzschach ist heute eine sehr, sehr verbreitete Form des Internetschachs. Das hat sogar teilweise Suchtcharakter. Manche Leute, die kommen dann da nicht weg. Die sind dann so im Spielrausch. Ja. So, mein Gott, jetzt sitze ich hier schon 3 Stunden. Ich wollte doch eigentlich nur eine Stunde spielen.
Blitzschachspieler schulen ihr Reaktionsvermögen, meint Schachautor Arno Nickel.
Es könnte auch sein, dass sie teilweise zu einer gewissen Oberflächlichkeit neigen durch dieses ständige Blitzschach. Und dass sie vielleicht auch zu sehr aufs Ergebnis orientiert sind und gar nicht mehr auf den kreativen Prozess.
Arno Nickel betreibt den Schachladen Laskers in Berlin und ist Mitglied der deutschen Fernschachnationalmannschaft. Schach erfordert Geduld, sagt er.
Ich habe als Schüler angefangen zu spielen, weil ich auf einem Internat war, wo ich keine Gegner hatte und wollte mich verbessern im Schach. Und spielte also mein erstes internationales Turnier gegen verschiedene Spieler aus Europa. Und einer war aus Sibirien. Da dauerte ein Zug einen Monat. Ja, da wusste ich schon gar nicht mehr, wenn die Antwort kam, was ich überhaupt selbst gespielt hatte.
Irgendwann in diesem Jahr wird Arno Nickel mit der Mannschaft Weltmeister werden. Denn sie sind vom ersten Platz nicht mehr zu verdrängen. Er vermisst Kreativität und Spontanität, die Fernschach früher auszeichneten.
Da war man auch total überrascht, weil man die Antwort vom Gegner bekommt, der zieht irgendwas. Heute weiß man das meistens schon aufgrund der Computervorhersagen, was überhaupt zu erwarten ist.
In einer Partie riet der Computer dazu, die Damen nicht zu tauschen, um die Stellung komplexer zu halten.
Aber ich habe dann in der Analyse festgestellt, es geht nicht weiter. Es ist ein endloses Herumgeziehe. Ich habe einen Bauern mehr und habe dann also gegen die Computerempfehlung einfach mal das Turmendspiel simuliert. Und zu meiner Überraschung teilweise, ich hatte es auch natürlich gehofft, in sehr aufwendiger Analyse einen Gewinn, wie ich gefunden.
In Berlin begann das organisierte Schachleben 1829 mit einer Aufforderung aus Breslau zum Städtewettkampf. In seinem Buch Julius Mentheim auf den Spuren eines genialen Schachmeisters lässt Arno Nickel Partien des 19. Jahrhunderts Revue passieren.
Die Züge waren teilweise Stadtgespräch. Da hat man sich in der Kantine drüber unterhalten. Was kommt denn da aus Breslau? Sind die verrückt geworden? Die opfern Springer. Nicht? Das war also durchaus eine bewegende Schachzeit.
Seit damals sind nicht nur Millionen Partien gespielt, sondern auch archiviert worden. Das Schachspiel hat sich weiterentwickelt.
Sie müssen sich vorstellen, dass es Datenbanken gibt mit ungefähr 6,5 Millionen Partien, die überhaupt erfasst wurden im Schach. Und im Fernschach sind es immerhin auch inzwischen schon an die 800.000 Partien. Und da findet man schon, wenn man gut sich orientieren kann in einer Datenbank, entsprechendes Material, um zu sehen, wie aussichtsreich ist eine Variante.
Okay, ja, dann klappt das alles. Ja, das können wir uns jetzt unterhalten.
Ja, genau. Das macht ja nichts, was wir uns nicht sehen. Geht trotzdem gut.
Wir können uns unterhalten und ich nehme dieses Gespräch jetzt auf.
Wolfgang Eisenbeiß ist 87 Jahre alt, wohnt in St. Gallen und hat sich für das Interview Internettelefonie installieren lassen. 1985 hat er die wohl ungewöhnlichste Fernschachpartie organisiert. Zwischen dem russischen Großmeister Viktor Kortschnoi und dem ungarischen Großmeister Géza Maroczi, der bereits 34 Jahre tot war.
Ich hatte schon seit längerer Zeit die Idee, einen Beweis erbringen zu wollen hinsichtlich eines Weiterlebens nach dem Tode. Ich befasse mich spirituell mit diesen Fragen und hat mich einfach gestört, dass selbst innerhalb der Theologie da Meinungen vertreten sind, das Leben geht nicht weiter, es gibt kein Jenseits. Ist ja furchtbar, nicht wahr? Habe ich gedacht, ich möchte da Klarheit reinbringen.
Doch was würde Zweifler überzeugen? Wolfgang Eisenbeiß bittet ein Medium, das die Gabe hat, Botschaften aus dem Jenseits empfangen und dorthin senden zu können, Kontakt zu verstorbenen Großmeistern aufzunehmen. Die Gewünschten winken jedoch ab.
Aber es hat sich ein Géza Maroczi gemeldet. Schachspieler war etwa einer der 5 besten Spieler der Welt um 1900 herum. Der hat von dem Wind bekommen drüben und gesagt, ich möchte mich da gerne einschalten und ein bisschen Beweis erbringen.
Um ganz sicher zu gehen, muss Wolfgang Eisenbeiß dem Jenseitigen auf den Zahn fühlen. Er findet eine außergewöhnliche Schachpartie.
Nämlich Sanremo 1930 im Turnier dort gegen einen Romi, R-O-M-I. Und da stand er praktisch total auf Verlust. Und da hat der Maroczi aber genial noch einen Ausweg gefunden. Und so ein Ereignis vergisst ein Schachspieler nie. Ob er nun hier lebt oder ob er in einer anderen Welt jemals leben sollte, ich weiß das aus eigener Erfahrung von eigenen Partien, wenn dir sowas glückt, das vergissest du nie.
Robert Rolands, das Medium, das vom Schachspiel nur so viel versteht, dass es die Figuren aufstellen und setzen kann, übermittelt die Fragen ins Jenseits.
Sagt dir der Name Romy etwas? Da hätten ja alle Glocken läuten müssen wie ihm. Und da sagt er, nein, kenne ich nicht. Wer ist das? Aber falls du meinst, ob ich mit einem Romy gespielt habe, der am Schluss noch ein H hat im Namen, ja, dann kann ich dir eine ganz hochinteressante Geschichte erzählen.
Massimo Romy, italienischer Schachspieler kroatischer Herkunft, wurde in der Literatur stets unter seinem italienischen Namen geführt. Sollte er 1930 tatsächlich noch unter seinem alten Namen angetreten sein? Aufschluss kann nur das Turnierbuch geben. Wolfgang lässt in allen Bibliotheken suchen.
Es ist mehr als ein Monat gegangen. Da habe ich aus Holland von einer königlichen Bibliothek Zuschrift bekommen und dieses Turnierbuch. Ha, da habe ich natürlich mit erhobenem Herzen das aufgemacht, war ganz aufgeregt. Und da ist ein Foto drin, wo alle diese Teilnehmer abgebildet sind. Und links außen steht da der Romy mit einem H geschrieben. Also, der Jenseitige hat absolut recht gehabt.
Doch wer soll nun der Gegner sein?
Ich muss natürlich, um die Sache etwas griffig zu machen, einen guten Spieler nehmen. Und da habe ich den Viktor Korchnoi gefragt, würden Sie da mitspielen?
Der zweimalige Vize-Weltmeister Viktor Korchnoi, in den 70er Jahren aus der Sowjetunion emigriert, tritt seitdem für die Schweiz an.
Ich habe natürlich gedacht, die Partie sei etwa in einem Monat fertig. Nein, das ging 7 Jahre und 8 Monate ging die Partie. Die Züge sind einfach ganz langsam gekommen. Zeitweise nach dem 28. Zug hat noch Korchnoi dann geschrieben, ich glaube nicht, dass ich die Partie gewinnen kann. Also er hat mit einem Remis gerechnet, aber hat es dann halt doch noch hingekriegt, hat halt die Partie dann eben gewinnen können.
Vor allem in der Eröffnungsphase offenbart Maruzzi Schwächen. Er spielt altmodisch, findet Viktor Korchnoi. Der früher elegante Angriffszug mit der Dame wirkt heute wie ein romantischer Husarenritt. Schwarz kennt eine Antwort, die den Jenseitigen in Verlegenheit bringt. Dass er es dennoch ins Endspiel schafft, verlangt Hochachtung.
War eine gute Partie, die überall einsehbar ist, nicht wahr?
Bemerkenswert ist ein Satz, dessen Bedeutung erst Jahre später klar wird.
Da hat schon in der ersten Sitzung der Jenseitige durchgegeben. Und du, lieber Roland, das ist das Medium, wirst diese Partie bis zum Ende begleiten. Und wenige Tage nach dem Ende der Partie ist Medium gestorben. Schön. Verstehst du? Es sieht fast so aus, als hätte man sein Leben etwas verlängert. Es heißt ja, es kann dir in deinem Leben etwas dazugegeben werden. Wenn nämlich du noch etwas leisten kannst, das die geistige Welt dir dann anrechnen kann.